Ja, wir haben heute Morgen Kinderstunde, Stunde der Kinder Gottes. Und ich sage das deshalb, weil es um etwas ganz Einfaches geht. Haben Sie eben gehört, ne? Ganz einfach. Unser Bruder Gerhard sagt immer, das Ideale oder Geniale ist ganz einfach. Und es ist ganz einfach. Es ist so einfach, dass die Mehrheit der Glaubenden es nicht glauben kann. Gott macht es so einfach, dass nur der Einfache, Einfältige, sagt die Elberfelder, das verstehen kann. Und Jesus hat gesagt selber, dass er so redet, dass es den gescheiten Leuten in diesem Kosmos verborgen bleibt. Und nur den Einfältigen, die nicht so ganz akzeptiert sind in dieser Welt, denen ist das klar. Und ich finde das so herrlich, dass wir gerade mit diesen Worten hier unter dem genannten Thema Christus, das Bild Gottes als Allschöpfer und Allveränderer, das ganz deutlich nachempfinden können. Ich möchte jetzt zu Beginn nochmal die Verse lesen, zu paraphrasieren, das heißt also mit Zwischenbemerkungen, so wie das unser Bruder Heinz gerne macht, damit wir auch die Stellen nochmal hören. Das kannst du ja nicht nur einmal hören, auch wenn es einfach ist. Deswegen auch ein zweites Mal. Es hat noch einen Grund. Die Internethörer dieser Predigten kriegen ja die Einleitung in den Schluss nicht mit. Da wird nur der Vortrag ins Internet gestellt und die müssen den Text ja auch nochmal hören. Da haben wir sozusagen einen doppelten Nutzen davon. Also ich lese nochmal 15 bis 20, Kolosser Kapitel 1, mit den Zwischenbemerkungen. Und wenn du am Ende dann den Text nochmal hörst, vielleicht, das kommt darauf an, wie viel Zeit wir haben, dann wirst du merken, es war in der Tat eine Kinderstunde. Gut, also, von Christus sagt Paulus hier, unter Inspiration des Heiligen Geistes, dieser Christus ist das Bild Gottes. Darüber müssen wir reden. Des unsichtbaren Gottes. Also hier ist ein unsichtbarer Gott abgebildet worden. Er ist der Vorhergeborene aller Schöpfung. Das heißt, da gab es noch gar nichts, als er da war. Warum? Vers 16, weil in ihm die alle, haben wir gehört, das All, alles was es gibt, erschaffen worden ist. In den Himmeln, auf der Erde, das Sichtbare, das Unsichtbare. Einfach alles. Und jetzt zählt der Paulus auf, Throne, ja, da sitzt einer drauf, der herrscht, ist in ihm erschaffen. Alle Herrschaften, die es gibt, sind in ihm erschaffen. Alle Anfänglichen, das sind Engel, hochrangige Engel, die sind in ihm erschaffen, sagt Vers 16. Alle Autoritäten, sowohl im Himmel als auch auf der Erde, sind in ihm erschaffen. Und wenn wir das wissen, kommt jetzt eine seltsame Bemerkung bei Paulus in Vers 16 und sagt, und die sind alle hinein in ihn erschaffen. Das muss man erstmal verstehen. Ist ganz einfach, ne? Hinein in ihn. Das kann sogar ein Kind verstehen. Wie das geht, das ist eine andere Frage. Aber der Vorgang ist doch klar. Hinein in ihn. Darüber müssen wir auch reden. Und Vers 17, er ist vor allen. Vor allen. Gab es noch nichts anderes. Und die alle, alles was es gibt, ganz wichtig, besteht zusammen infolge von ihm. Also er instrumental gelesen ist das. Instrumental heißt, er ist derjenige, der das ganze All zusammenhält. Es am Existieren erhält. Es besteht infolge seiner Dynamis oder seiner Vermögenskraft. Wir reden von Christus, um nochmal dran zu erinnern. Vers 18. Und er ist das Haupt, jetzt wird das ganz interessant, Kinderstunde. Er ist das Haupt des Leibes. Weiß jeder, was das ist? Das der Kopf auf unserem Körper, ne? Der Haupt, das Haupt und der Leib. Er ist das Haupt des Leibes von wem? Der Versammlung, der Ekklesia, der herausgerufenen Gemeinde, wenn du dazugehörst, von dir und von mir. Er ist unser Haupt, unser Kopf ist er, der vor allem war, aus dem heraus alles bestand hat. Du bist ein Teil davon, nämlich sein Leib. Und er ist der, der den Anfang gemacht hat, der Anfängliche. Das Wort sagt nach dem Grundtext, da ist vorher nichts anderes. Er ist der Anfängliche, der Vorhergeborene nochmal aus Verstorbenen. Auch da hat er den Anfang gemacht. Niemand vor ihm ist dauerhaft aus Verstorbenen herausgekommen, bis auf 2, 3 Ausnahmen mit Sonderauftrag, füge ich an, für die ganz kritischen Zuhörer. Also, er ist in allem der Erste gewesen. Vers 19, da es ihm wohlgefiel, wem Gott, dem Vater, wohlgefiel ist, die ganze Vervollständigung in ihm, dem Sohn, wohnen zu lassen. Also dem Vater hat was wohlgefallen und die ganze Vervollständigung, wir werden darüber reden, ist in dem Christus. Wofür, wozu, wer ist das alles? Vers 20, Christa, kannst du mir mal ein Glas Wasser ein bisschen irgendwie habe ich, klemmt es mir mal, danke. Vers 20, und durch ihn, Christus, wird jetzt was gemacht? In jeder Beziehung, das ganze All, alles was es gibt, ist in ihm verändert worden, steht hier. Alles was es gibt, ist in Christus verändert worden, versöhnt steht in eurer Bibel. Wir werden das nachher noch klären, wo der Unterschied liegt. Ergebnis, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Pfades auf Golgatha. Gott und durch ihn, nämlich den Christus, ist das geschehen für alle, für die auf der Erde und für die in den Himmeln. Also alles, was es gibt, ist in diesem Versöhnungswerk, in dieser Veränderung in Christus inbegriffen. Ist doch ganz einfach, gell? Das gemerkt. Das ist so einfach, dass das eben einfache Leute verstehen. Und jetzt schauen wir uns der Reihe nach diese Dinge einmal an. Also Vers 15, ihr kennt ja die Vorgehensweise, ich gehe jetzt so langsam den Text entlang. Und jetzt können wir das ganz in Ruhe genießen, was uns hier der Heilige Geist durch Paulus hat sagen lassen. Also Christus ist das Bild Gottes. Ja, was ein Bild ist, weiß jeder. Es gab mal einen Bruder, der war Kunstmaler unter uns. Er kennt ihn alle besser als ich, Herbert Heinisch. Und wenn der ein Bild gemalt hat, dann hast du erkannt, worum es dabei geht. Wenn ich heute manchmal Bilder sehe, weiß ich nicht, was das darstellen soll. Also ein Bild muss das Original darstellen. Jetzt heißt es hier, Christus ist das Bild Gottes. Paulus sagt das nochmal in 2. Korinther 4,4, dass er das Bild Gottes ist. Hebräer 1, Vers 3 haben wir den Ausdruck, er ist die, haben wir vorhin gesungen, die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und der Charakter seines Wesens. Das heißt, dieses Bild, diese wesenhafte Darstellung Gottes, darum geht's. Wesenhafte Darstellung. Könnte einer kommen, könnte sagen, ja, Original und Bild ist ein Riesenunterschied. Bild ist was Gemaltes, das Original läuft rum. Wir sind hier bei einem wesenhaften Bild und bei keinem Ölbild. Dankeschön. Verstehst du, der Unterschied zwischen wesenhaftem Bild und gemaltem Bild ist ein ganz gewaltiger. So, und jetzt ein paar Verse aus Johannes. Jesus, jetzt könntest du ja sagen, ja, der erzählt da schöne Geschichten und vielleicht ist das auch alles ganz anderes. Und ich kenne ja die ganzen kritischen Stimmen auch unter den Glaubenden, die nicht alles glauben. Und jetzt könntest du sagen, ja, wer weiß, ne, mit 1000 Fragezeichen das versehen. Wir fragen mal Jesus, ne? Das Bild Gottes selber, was hat denn der gesagt? Der muss es doch am besten wissen, wenn er das Bild Gottes ist. Johannes 14, 9 gibt es eine Unterhaltung zwischen Jesus und Philippus. Ich glaube, ich lese doch mal ein paar Verse daraus. Ich war mir vorhin Morgen noch nicht ganz sicher, ob ich es mache, aber eben bin ich ganz sicher gelesen, Johannes 14, 9 bis 11. Und da wirst du staunen, was da steht. Und weil du ein Kind Gottes bist und so einfach gestrickt, wie ich auch, dann kannst du glauben, was da steht. Also, Philippus, Jesus. Jesus sagt 14 ab Vers 7, lese ich schon. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ganz einfach, ne? Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Das war so einer, der nicht glauben konnte. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Und so war das eine ganz tolle Unterhaltung. Kannst du mal ganz lesen. Ja, so einfach ist das. Was sagt Jesus? Wenn du mich anguckst, siehst du den Vater. Und der ist in mir und ich bin in ihm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Als Mensch, dass da einer im anderen drin sein soll. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Aber ich bin so einfältig, dass ich glaube, dass der, der das Bild Gottes ist, gewusst hat, wovon er redet. Dass sie wesenhaft ineinander sind. Wir müssen doch, um das noch vorwegzuschicken, die personelle Aufgabe von der wesenhafte, von dem wesenhaften Sein unterscheiden. Wesenhaftes Sein ist was anderes als eine personelle Aufgabe. Also der Vater und der Sohn haben unterschiedliche Aufgaben, sind wesenseins aber. Das ist das, worum es hier geht. Johannes 10,30 sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins. Jetzt gibt es Leute, die diese Göttlichkeit Jesu absprechen möchten, die das nicht wollen. Auch die Religion, aus der ich komme, macht das ganz vehement. Die schreiben dann hierhin an dieser Stelle, wir sind in Gemeinschaft miteinander, wir sind einer Meinung und Ähnliches. Aber was steht denn hier für ein Wort im Grundtext? Im Grundtext steht hier eine sogenannte Kardinalzahl. Was ist denn das? 1, 2, 3. Also wenn ich zählen tue, 1, 2, 3, das sind Kardinalzahlen. Hier steht der Vater, ich und der Vater sind eins, einer, einzig oder ein und derselbe, sagen die Wörterbücher. Verstehst du? Ich und der Vater sind ein und derselbe, könnte man ablesen. Also diese Einheit ist eine wesenhafte Einheit. Keine getrennte Wesenheit, sondern eine wesenhafte Einheit. Und dieses wesenhafte Einssein bezeugt Jesus nochmal. Denk an das sogenannte hohe priesterliche Gebet, Johannes 17, wo er sagt, du bist in mir und ich, halte ich fest, bin in ihnen. Ist doch ganz einfach, ne? Also wenn das so einfach ist und ich das glauben kann, heißt das also, wenn ich ein Teil von ihm bin, wenn ich der Leib dieses Kopfes bin, was wir vorhin gelesen haben, ist er auch in mir. Und wenn er in mir ist und der Vater in ihm, denk an die Matroschka, dann ist in mir die ganze Gottesfülle vorhanden. Wir werden es nachher noch sehen, wie gewaltig das ist. Und das ist ganz einfach. Du musst nur glauben. Und wenn du das glauben kannst, dann bist du einer von den einfachen Leuten, die zu diesem Leib gehören. Johannes 1, Vers 18 wird uns auch gesagt, dass diese Einzigartigkeit dieses Gottessohnes das Einzige auch ist, was aus dem Vater direkt herausgekommen ist. Das ist also auch ganz wichtig. Oder Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. Die Stelle ist ja weithin bekannt. Und das Wort wird hier als Gott bezeichnet. Und Paulus in seiner Rede in Philipper 2, als er die Erhöhung und die Erniedrigung und Erhöhung, so rum ist richtig, des Christus schildert, da sagt er doch im Vers 6, Philipper 2, Vers 6, dass er die Gottgleichheit nicht festgehalten hat wie einen Raub, sondern sie losgelassen hat, sich also erniedrigt hat. Dort steht das Wort Isos im Griechischen. Das musst du dir nicht merken. Du musst dir aber merken, was das bedeutet. Isos heißt Gleichheit oder gleich nach Qualität und Quantität. Zu gut Deutsch, also Menge und Inhalt ist dasselbe. Also wenn Jesus Gott gleich war und er noch, auch wie wir vorhin gelesen haben, bei dem Philippus sagt, wenn du mich anguckst, siehst du auch den Vater, also diese wesenhafte Einheit des Gottessohnes, bezeugt noch das, was wir hier gelesen haben, Kolosser 1, Vers 15, dass dieses Bild Gottes eine wesenhafte Darstellung Gottes in Christus Jesus ist. Und damit ist seine Göttlichkeit eigentlich nochmal bezeugt, obwohl das heute nicht mein Thema ist, aber die strahlt ja überall mit durch und auch das ist mir wichtig. Er sagt weiter im Vers 15, dass dieser Christus der Vorhergeborene aller Schöpfung ist. Das erinnert wieder an Johannes 1, 18. Er ist das Einzige, was aus Gott herauskam. Also wenn du dir jetzt, ihr kennt ja meine Kugelbilder, wenn ihr euch Gott als Kugel vorstellt, dann kommt aus der Kugel Gott, kommt noch eine Kugel heraus und die heißt Jesus. Da sind es zwei Kugeln. Und sonst ist aus dem Vater ist er ja da erst geworden, als der Sohn rausgekommen ist. Vorher war er kein Vater. Vater wirst du erst, wenn du einen Sohn hast. Also gab es zwei Kugeln. Und aus dieser Vaterkugel ist sonst nie wieder irgendetwas herausgekommen. Sondern alle Schöpfung kommt aus der Sohnkugel. Also alles, was es da noch gibt, kommt aus dem Sohn. Deswegen, wenn es hier heißt, er ist der Vorhergeborene aller Schöpfung, wird noch etwas deutlich. Die Schöpfung ist geschaffen, der Sohn aber ist geboren oder gezeugt. Früher habe ich gesagt, ja, der Vater des Eiffeltums, ne? Der Herr Eiffel wird auch so genannt, so habe ich immer argumentiert, vor allem bei den Mohammedanern. Ich wollte ja einen Mohammedaner zu Zeugen Jehovas machen, hat bloß schlecht geklappt. Und habe ich mal die gesagt, Gott hat keinen Sohn, sag ich, ja, musst du nicht so eng sehen, der ist Sohn wie der Eiffelturm von dem Vater Eiffel, ne? Der hat den Turm gebaut, deswegen ist er sein Vater. Und ja, also als hätte ich meine Kinder auf der Drehbank gemacht. Ne? Und wenn das so wäre, dann hätten wir ein Problem. Sondern hier heißt es, er ist geboren. Wir haben das schon ausführlich beschrieben, ich will das jetzt nicht näher behandeln, nur wichtig zu wissen, es ist so. Und er ist der Erstling, der Erste, der aus dem Vater geboren ist und der Einzige, der aus dem Vater geboren ist. Aus dem Vater ist niemand sonst herausgekommen. Das ist für uns wichtig. So, warum brauchen wir das Bild Gottes? Er ist das Bild Gottes, weil Gott unsichtbar ist, sagt dieser Vers nach. Der unsichtbare Gott. Und dieser unsichtbare Gott hat sich im Sohn geoffenbart. Wir können das also ganz deutlich in der Schrift erkennen und er hat sich nach Römer 1, Vers 20 auch in der Schöpfung offenbart. Das heißt, Paulus sagt sogar, jeder kennt Gott, Römer 1. Jeder kennt Gott, weil wenn du die Schöpfung anguckst oder wenn du morgens in den Spiegel guckst und siehst dich selber, hast du den Gottesbeweis. Niemand wird auch wohl behaupten wollen, dass das, was wir uns morgens im Spiegel anschauen, egal wie das aussieht, dass das von alleine geworden ist, sondern es ist geboren, einmal wesenhaft, und zum anderen in seinem Urbestand schaffen wurden von Gott, Darstellung seiner Göttlichkeit in der Schöpfung. Also keiner hat eine Ausrede, sagt Paulus, alle müssen ihn erkennen. So, und im Kolosser 1, 16, wir sind beim nächsten Vers, heißt es jetzt, weil in ihm die alle heißt das All, Tapanta im griechischen Grundtext, alles was es gibt, wurde in ihm erschaffen. In ihm. Ganz einfach, ne? Man muss es nur glauben können. Es ist ganz einfach. Also denk wieder an die zwei Kugeln, Vaterkugel, Sohnkugel, und jetzt steht von der Sohnkugel, in ihm ist das ganze All erschaffen. In dieser Kugel Sohn ist das ganze All erschaffen, sagt er hier. Das heißt, in diesem Sohn war das ganze All vorhanden. Wenn es in ihm erschaffen ist, muss das innen drin passiert sein. Das ist doch ganz einfach. Wenn es im Topf kocht, kocht es nicht außerhalb. Das weiß jede Hausfrau. Also im Topf kocht es nicht außerhalb. In ihm ist es erschaffen, nicht außerhalb. In ihm war es also vorhanden. Und dann zählt er auf, was das alles gewesen ist. Wir haben es schon gehört. Aber noch was zu diesem Erschaffen. In ihm erschaffen. In Johannes 1 auch wieder, wenn du das Kapitel liest, findest du im Vers 3 den Hinweis, dass ohne dieses Wort, den Wort Gott, nichts ins Dasein gekommen ist. Alles ist in Verbindung mit diesem Wort Gott ins Dasein gekommen. 1. Korinther 8, 6 auch. Das ganze All ist aus dem Vater und durch den Sohn. Römer 11, 36, mein Lieblingstext. Aus ihm, durch ihn und hinein in ihn ist das All. Wenn du jetzt clever bist, ich sage das mal so, als ein cleverer Bibelleser und ein Gegner der Göttlichkeit Jesu, müsste jetzt die Stimme erheben, ist keiner hier, danke, müsste die Stimme erheben und sagen, Moment, Römer 11, 36 redet Paulus von Gott, dem Vater, nicht vom Sohn. Danke, genauso ist es. Und jetzt mein Argument, wisst ihr, ich würde das nie sagen, wenn ich keine Antwort hätte. Ne? Er zitiert dort in Römer 11, 36 aus Jesaja 40. Und wenn wir wissen nach Hebräer Kapitel 1, 8 und 10, dass Jesus der Schöpfer ist, weil der Vater zum Sohn sagt, du bist Schöpfer, dann weiß ich auch, dass in Römer 11, wenn aus Jesaja zitiert wird, Paulus vom Schöpfergott redet. Und der Schöpfergott ist Jesus, der Sohn. Der Vater natürlich auch, weil der ist ja der Verursachende überhaupt. Aber der direkte Schöpfer ist Christus. Für uns gilt ja beides. Du kannst das nicht trennen. Aber selbst wenn du es getrennt sehen willst, kannst du hier mit dieser Stelle nicht sagen, es ist alles aus dem Vater gekommen. Weil wir haben ja gelernt, dass nur der Sohn aus dem Vater gekommen ist. Die übrige Schöpfung aber kommt aus dem Sohn. Dafür gibt es ja genug Belege, wie wir bis jetzt schon auch festgestellt haben. Also, wenn alles, ist auch ganz einfach, wenn alles aus ihm herauskommt, durch ihn Bestand hat, wie das hier die Verse auch sagen, und wieder in ihn hinein muss, steht hier, ne? Ist ganz einfach. Rausnehmen, eine Weile mit arbeiten, wieder reinstecken. Das ist der Vorgang. Das ist so einfach, dass das eben ein ganz intelligenter Mensch schwer verstehen kann. Es sei denn, er begibt sich auf die einfache Ebene des Wortes Gottes. Also, und das sagt auch hier der Vers Kolosser 1, 16. Also in ihm ist das ganze All erschaffen, haben wir gelesen. Und sämtliche Autoritäten, alles was es gibt, und dann sagt er am Ende, und die sind alle hinein in ihn erschaffen. Das heißt, er ist auch das Ziel der Schöpfung. Er ist das Ziel der Schöpfung. Und wenn wir mal in Epheserbrief reinschauen, Epheser 1, 21 zum Beispiel, wird uns gesagt, wie das möglich wurde. Da heißt es, dass er oben über jedem anfänglichen, jeden hochrangigen Engel, ich ergänze, jeder Autorität und Vermögenskraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem künftigen sich befindet. Also Die Auferweckung und Erhöhung des Christus war die Voraussetzung, dass Gott diese Zielbestimmung erreichen kann. Zielbestimmung, Epheser 1, Vers 10, auch für uns wichtig. Es gibt eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, das heißt der Gotteszeiträume, um in dem Christus das ganze All hinaufzuhaupten, aufzuhaupten oder dem Vater zu unterstellen, wie du das immer auch verstehen willst, und zwar alles, was es gibt. Das ist die Zielbestimmung. Oder wie wir nachher noch sehen, Kolosser 1,20, dass in ihm alles verändert worden ist. Oder 1. Korinther 15, 24, dass alle Mächte sozusagen unwirksam gemacht worden sind durch dieses Gotteshandeln, weil es hat nur einer noch Wirkung. Ein einziger hat noch die Wirkkraft hinein in das ganze All, und das ist Christus. Alles andere ist schon unwirksam gemacht. Lasst euch nicht einreden, dass Dämonen, Geister, Teufel, was es alles noch geben mag, Einwirkungskraft haben auf euch. Die haben keine Einwirkungskraft, sondern Christus hat die Macht. Wenn er allerdings einen Glaubenden zur Erziehung in die Hand des Teufels gibt, das ist nicht besonders angenehm. Paulus spricht im 2. Timotheusbrief davon. Aber das ist immer noch Gottes Handeln, verstehst du? Gott handelt auch mit diesen üblen Mächten. Alles wirkt er. Und Christus ist der Ausführende. Und wenn wir an das Endziel denken, Gott allen alles, 1. Korinther 15, 28, geht das nur über diesen Weg, der uns hier im Kolosserbrief beschrieben wird. Also das ganze All ist aus ihm, hat Bestand durch ihn und kommt wieder hinein in ihn. Und juristisch gesehen ist das ja alles schon erledigt, weil auf Golgatha, wir lesen es ja hier im letzten Vers, durch das Blut des Pfahles der Kaufpreis bezahlt worden ist und die rechtliche Voraussetzung geschaffen. Also juristisch ist das schon längst erledigt. Aber jetzt noch zurück zu unserem Text, Vers 17, wo es heißt, und er ist vor allen. Und alle, die alle, das All, alles was es gibt, besteht zusammen in Folge von ihm. Also erst war Christus da, dann kam aus ihm das All. Jetzt, dass das existieren kann, alles was wir sehen, auch was wir nicht sehen, ist seiner Dynamis, seiner Kraft, seiner schöpferischen Fähigkeit zuzuschreiben. Es existiert infolge von ihm. Also instrumental musst du dieses Innen lesen hier. So, dazu nochmal ganz langsam. Vor allem, wir haben auch noch ein wunderbares alttestamentliches Zeugnis, wichtig für unseren Bruder Reinhold, muss ich ab und zu machen, sonst sagt der Wolfgang Schwerb nur im 7. Himmel, im Neuen Testament, und wir brauchen auch das Alte. Ja, gerne, ne? Da wo es passt, mache ich das doch gerne, obwohl er das viel besser kann. Also Micha 5, Vers 1 wird uns ja prophetisch auf die Geburt des Christus etwas gesagt. Und jetzt wird von der Geburt des Christus geredet, aber das ist ja nicht unser Thema. Aber es steht da noch was in dem Vers. Das ist wichtig für unser Thema. Ich lese mal nach der Dabar-Übersetzung. Klingt etwas schwierig, weil man kann ja auch schwierig übersetzen, damit die Leute langsam lesen müssen, um damit sie es dann besser verstehen. Wäre ein Argument. Also, und du Bethlehem Ephrata, zu gering, um in den Tausendschaften Judas gefunden zu werden, kann man doch verstehen. Ne? Aus dir wird mir einer herausgehen. Judah. Aus dir wird mir einer herausgehen. Herrscher zu werden, Gebiet des Israel. Also über Israel. Und seine Herausgehungen, seine Werdeprozesse, seine Entstehungsgeschichte sind von der Vorzeit an, von den Tagen des Äons an. Das hier wichtig ist das Wort Vorzeit. Hebräisch Mi Kedem. Kedem wird auch Osten bezeichnet. Also soweit du gucken kannst und das, was danach kommt, also da, wo du nicht mehr gucken kannst, das bezeichnet Kedem. Und jetzt sagt er hier, dieser Christus, dieser Herrscher, der da zwar als Mensch geboren wird, dem seine Werdegeschichte, die ist aus der Vorzeit. Das heißt also, hier guckst du an den Beginn der Zeit und davor, bevor die Zeit begann, da ist er hergekommen, sagt dieser Vers. Also Vorzeit heißt nicht vor langer Zeit, sondern heißt viel mehr, nämlich ehe es Zeit gab. Und erinnere dich an den Vers, Hebräer Kapitel 1, Vers 2, da wird gesagt, Gott hat in dem Christus die Äonen gemacht, nämlich die Zeitalter oder Ewigkeiten, wäre falsch übersetzt, leider stehen in vielen Bibeln Ewigkeiten, Weltzeiten, kann man auch sagen. Also Schöpfung und Zeit gehören ja zusammen. Schöpfung ist immer zeitgebunden. Es gibt keine Schöpfung außerhalb der Zeit. Also ist Schöpfung und Zeit gehört zusammen. Dieser Christus, der geboren ist, aus Gott herausgeboren ist, ist nicht von der Zeit abhängig. Das heißt also, er ist vor der Zeit ins Dasein gekommen. Das ist ganz wichtig. Das lesen wir doch hier auch, Kolosser 1, Vers 17. Er ist vor allem gewesen. Und die Äonen, die Ewigkeiten, die Jesus geschaffen hat im Auftrag des Vaters, ja, was war er denn dann, ehe es die Ewigkeit gab? Da gab es keinen ewigen Gott. Ist ja schrecklich, ne? Also wir müssen hier umdenken. Am besten du streichst das Wort Ewigkeit aus deinem Gedächtnis. Steht nicht in unserer Bibel. Ist aber ein anderes Thema. So, jetzt haben wir gelernt und noch bin immer noch bei Kolosser 1, Vers 17. Wenn er vor allem war, wir haben es vorhin schon in Johannes 1 gehört, er war das Wort am Anfang oder im Anfang bei Gott. Dieses Wort war Gott. Er ist der Vorhergeborene aller Schöpfung. Kolosser 1, 15, schon gelesen heute. Und jetzt sagt Jesus, müssen wir da Jesus zitieren, ne? Jetzt kann wieder einer sagen, ja, das ist wieder schön zusammengebastelt, das klingt gar nicht einfach, ne? Dann bist du einer, der ihm das nicht verstehen kann, weil er nicht zu den einfachen Leuten gehört. Das ist so einfach, dass es jeder verstehen kann. Aber wir gehen nochmal zu Jesus, ne? Der muss ja wissen, wovon er redet, wenn er das Bild Gottes ist. Eine schöne Geschichte ist die in Johannes 8, 58. Kannst du daheim in Ruhe lesen. Ich will ja nur sagen, dass er den schlauen Leuten seiner Zeit, den Schriftgelehrten, Pharisäern, den studierten Leuten gesagt hat, ehe Abraham war, ich bin, steht im Grundtext. Wir haben Mittwochabend drüber gesprochen, glaube ich, im Hauskreis. Also ehe Abraham war, ich bin. Und jetzt musst du wissen, dass dieses ich bin, ego emi, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, der Gottes Aussprüche am Dornbusch ist, oder also seine Herrlichkeit in Mose zeigte, wo er gesagt hat, ich werde welcher, ich werde, wo auch Mose gesagt hat, was soll ich denn sagen, wenn ich zu Pharao komme. Also der Gott am Dornbusch hat gesagt, ich bin nach der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die da heißt Septuaginta. Und die Septuaginta war die Bibel der Gelehrten des ersten Jahrhunderts. Die hebräischen Schriftrollen standen in der Synagoge. Rumgetragen haben die griechischen Blätter und auch der Apostel Paulus, er zitiert sehr oft daraus. Ich habe es vorhin gerade mit dem Gerhard besprochen, auch selbst Stellen, die falsch wiedergegeben sind in der Septuaginta, zitiert Paulus zum Beispiel im Römerbrief und auch bei Korinther und macht sie dadurch wieder richtig. Also die Septuaginta war die Bibel von damals. Und warum sage ich das? Die Gelehrten haben gewusst, der Ich Bin, müssen wir doppelt sagen, da steht ja Ego heißt Ich und Emi heißt Ich Bin. Also der Ich Bin, war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs im Alten Testament. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ich bin zu den Leuten, dass die ihn umbringen wollen, Johannes 5, Vers 18. Weil sie sagen, du machst dich Gott gleich, ist doch der Beweis dafür. Sie haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Nur wir heute verstehen das nicht mehr. weil wir keine Ahnung haben von dem, was da geschrieben steht, wo es so ganz einfach ist. Da steht, dass Jesus sagt, ehe Abraham war, war ich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das will er den schlauen Schriftgelehrten von damals damit sagen. Deshalb wollen sie ihn umbringen. Und jetzt verstehen wir, wenn das so ist, hat auch Jesus selber bestätigt, wie seine Werdegeschichte war. Da hat er doch selber bestätigt, dass auch jetzt logischerweise das ganze All aus, nicht nur aus ihm herausgekommen ist, sondern auch durch ihn Bestand hat. Und in Hebräer Kapitel 1, wo ja diese Gottesherrlichkeit des Gottessohnes beschrieben wird, da haben wir im Vers 3 den Hinweis, dass er das ganze All durch die Rede seines Vermögens, seiner Dynamis, seiner Vermögenskraft trägt. Christus. Also, wenn das so ist, dann ist Römer 11, 36 überhaupt kein Problem mehr. Dann verstehen wir, wenn dort gesagt wird, wie schon zitiert, dass aus ihm, durch ihn und hinein in ihn das All ist. Und jetzt wird es noch schöner, noch einfacher, kannst du auch sagen. Und Vers 18, Kolosser 1, jetzt kommen wir noch mit ins Spiel. Also die zum Leib gehören. Das ist ja nicht zu fassen. Ne? Also wenn du mir das vor 15 oder 20 Jahren gesagt hättest, hätte ich den Kopf geschüttelt, weil ich auch einer war, der alles gewusst hat, aber nichts verstanden hat. Und das hat sich aber grundlegend geändert. Heute weiß ich nichts mehr, aber verstehe alles. Verstehst du, das ist der Unterschied. Und wenn es dir auch so geht, dann sind wir bei dem Punkt, es ist eigentlich ganz einfach. In Kolosser 1, 18 heißt es, von Christus, er ist das Haupt des Leibes. Wer ist der Leib? Die Versammlung, die Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufene, egal wie du das nennst. Wenn du ein Teil des Christus bist, ein Wiedergeborener, Neugezeugter, Neugeschaffener, was alles für Begriffe gibt, nochmal geworden, wir haben alle die Sachen auch im Hauskreis besprochen, dann bist du ein Teil dieses Leibes, von dem er das Haupt ist. Und wer damit Probleme hat, der stelle sich einen Menschen vor mit Kopf und Leib, das ist der Christus in Vollendung. Also Haupt und Leib gemeinsam. Man könnte also sagen, der Christus läuft mit seiner Ekklesia durch die Heilsgeschichte. So könnte ich das auch sagen. Also Jesus als kompletter Mann mit Kopf und Leib ist er im Moment nur juristisch, buchstäblich noch nicht. Das erfüllt sich erst wann? In der Mitte der sogenannten letzten Jahrwoche, wenn die siebte Posaune bläst, Offenbarung Kapitel 10 und 11, dann ist der Leib des Christus vollendet und übernimmt die Regentschaft des Kosmos. So lesen wir dort. Also bis dahin müssen wir noch warten. Aber das ändert nichts daran, dass die Heilsgeschichte ihren Verlauf nimmt und dieses Haupt auch mit seinem Teilleib, ich sage es in Gänsefüßchen, schon handlungsfähig ist, weil seit Golgatha dieser Leib ständig vervollständigt wird. Also wir sind jetzt in der Phase seit 2000 Jahren, dass immer mehr Glieder an diesen Leib drankommen. Und jetzt stellst du dir ein Kind vor. Wie entsteht ein Kind? Das ist eigentlich auch ganz einfach, zumindest dort nicht. Das Größte ist der Kopf bei dem Embryo und aus dem Kopf heraus die Wirbelsäule und dann wächst der ganze Leib aus dem Kopf heraus. Wenn das dann geboren ist, ist es eigentlich ein fertiger Mensch. Ne? Ein bisschen klein, manche glauben ja nicht, dass ich auch mal so klein war, aber es muss wohl so gewesen sein, weil es passt ja nicht in die Mutter. Ne? Also, aber es ist ein vollständiger Mensch, verstehst du? Mit Hände, Arme, Beine und so weiter. So könnte ich mir den Christus vorstellen in einem geistlicherweise embryonalen Zustand, dass jetzt eben immer mehr Glieder an ihn drankommen, meist nicht Arme und Beine, sondern verstehe es einfach als Körperzellen, die da wachsen und sich vermehren. Also er ist ein kompletter Leib, der aber wächst, wir wachsen das Wachstum Gottes, sagt Paulus mal. Also hier wächst dieser Christusleib jetzt bis zur siebten Posaune, dann ist er fertig. Deswegen ist er jetzt schon handlungsfähig. aber eben noch in einem kleineren Maß, als wenn alle Glieder dran wären. Das nur zum Verständnis. Also er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Verstehst du? Der das Bild Gottes ist, der den Vater darstellt, denke an das Gespräch mit Philippus, da bist du ein Teil davon. Das heißt doch nichts anderes auch, dass wir Darsteller Gottes sind. Das hat mal jemand gesagt, viele Leute oder etliche zumindest wollen gerne zum Film und wollen da Darsteller werden. Wir sind alle Hauptdarsteller, verstehst du? Wir stellen unser Haupt dar. Also wir sind Hauptdarsteller auf dem Platz, auf den uns Gott hingestellt hat. Und jetzt sagt hier Kolosser 1, Vers 18 bin ich noch, er ist das Haupt des Leibes der Versammlung oder der Ekklesia, der Anfängliche und der Vorhergeborene aus den Erstorbenen. Er ist also ein mehrfach Vorhergeborener, zumindest dreifach. Er ist der Vorhergeborene aller Schöpfung, Kolosser 1,15 haben wir gelesen. Er ist der Vorhergeborene aus den Erstorbenen, stehen hier, Kolosser 1,18, findest du nochmal in Offenbarung 1, Vers 5. Und 1. Korinther 15 spricht auch davon, als von dem Erstling aus den Erstorbenen oder Entschlafenen. Und er ist, Römer 9, 28, der Vorhergeborene inmitten vieler Brüder. Auch darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Und die Krönung für mich ist, wenn es um dieses Wort geht, dann Hebräer 1, Vers 6, weil hier wird gesagt, dass wenn dieser Vorhergeborene nochmal in diesen Kosmos kommt, alle Engel Gottes ihn anbeten werden. Wen dürfst du anbeten, hat Jesus gesagt in Lukas 4 zum Teufel. Nur Gott. Wenn also Jesus, wenn er kommt, als Vollständiger, da bist du dabei, als Vollständiger, wenn er kommt, alle Engel ihn anbeten, hat er auch die Göttlichkeit, die dazu notwendig ist. Und noch was, wenn wir sein Leib sind, wie es hier Kolosser 1,18 deutlich sagt, ich bin jetzt unverschämt, ich weiß das, dann beten auch die Engel uns an, weil wir gehören dazu. Und das ist genau der Punkt, wo die Gegner der Göttlichkeit Jesu vehement aufschreien und sagen, das kann nicht sein. Sie sind so gefangen in dem Gedanken, als unvollkommener Mensch nicht anbetungswürdig zu sein, als Teil der Schöpfung, dass sie das nicht auf die Reihe kriegen. Natürlich kannst du dir das vielleicht nicht vorstellen, aber es ist doch ganz einfach. Es ist doch ganz einfach, wenn der Kopf einen Leib hat und ich ein Teil dieses Leibes bin und dieser ganze Kerl wird angebetet, dann bin ich noch dabei. Es steht so da, ob ich das verdient habe, ob ich das verdient habe oder meine, dass ich dessen würdig bin oder wie auch immer, das ist eine ganz andere Frage. Wenn wir vollendet sind, sind wir das offensichtlich. Denn was steht in Epheser 1, Vers 4? Wir sind auch vor Herabwurf des Kosmos, vor der Zeit in diesem Christus auserwählt worden, also warst du doch da drin. Und wir sind unter die Engel erniedrigt. Die Engel sind unsere Diener. Die müssen uns helfen. Von uns lernen, kannst du alles nachlesen. Also wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ich kann kein Problem erkennen. Deshalb gehen wir weiter zum Vers 19, wo es heißt, da es ihm wohlgefiel, die, ganz wichtig jetzt, Gott wohlgefiel es, die ganze Vervollständigung in ihm, dem Christus, wohnen zu lassen. Das Wohlgefallen Gottes war es, die ganze Vervollständigung in dem Christus wohnen zu lassen. Er spricht im nächsten Kapitel das nochmal an, in Kolosser 2, Vers 9. Und da heißt es, da steht ein Wort, das steht nur einmal in unserem Neuen Testament. Kolosser 2, Vers 9, dass in ihm die Vervollständigung der Gottheit leibhaftig oder leiblich wohnt. In dem Christus wohnt die Vervollständigung der Gottheit, einmal im Neuen Testament, an dieser Stelle, leiblich, leibhaftig, körperlich. So, das als Eckpunkt, da muss man auch drüber nachdenken. Ist aber ganz einfach. Warum? Du musst nur glauben, was da steht. Also, was ist denn eine Vervollständigung? Kannst du jetzt überlegen, egal was das ist, was weiß ich, wenn du den Tisch decken tust daheim und die Teller fehlen, dann ist das noch nicht vollständig, weil dann musst du am Tisch essen, das wirst du kaum machen. Dann läuft die Brühe die Decke lang oder wie auch immer. Also vollständig ist, wenn es eben vollständig ist, es wird etwas zur Fülle gebracht, zur Vervollständigung. Ohne diese Vervollständigung ist es nicht fertig. Jetzt heißt es hier, dieser Christus ist die Vervollständigung Gottes. Der Gottheit, Kolosser 2, Vers 9. Und hier im Vers heißt es, Gott gefiel es wohl, die ganze Vervollständigung in diesem Christus wohnen zu lassen. Es ist sein Wohlgefallen. Erstmal zu diesem Wort. Wäre es Gottes Wohlgefallen, wenn nur ein Teil des ganzen Alls zum Ziel gebracht würde? Unvorstellbar. Also in diesem Wort Wohlgefallen steckt auch drin, es ist alles davon betroffen. Das ganze All, wir reden die ganze Zeit vom ganzen All, warum soll das ja nicht so sein? Das ganze All ist davon betroffen, dass Gott etwas wohlgefiel. Es ist sein Wohlgefallen. Da steht in der Bibel, meiner Bibel wenigstens steht, Gott rettet alle Menschen, er will alle retten, er tut, was er will, niemand kann seinem Willen widerstehen und so weiter. Also, er macht das einfach. Er hat dich nicht gefragt und mich auch nicht. Er tut das. Also ist sein Wohlgefallen, alles zum Ziel zu bringen. Hier, die ganze Vervollständigung wohnt in ihm. Und jetzt wird es noch schöner. Jetzt müssen wir wieder einfach denken, weil nur wenn du einfach denkst, kannst du das verstehen. Ich lese nochmal Epheser 1, 23 dazu und dann bringen wir das auf diese biblische Linie, die uns hier gezeigt wird. Epheser 1, 23 wird von dem Leib des Christus gesagt, von der Leibesgemeinde, der Versammlung, von dir und von mir, wenn du so willst, welche, die Ekklesia, die Versammlung, welche sein Leib ist, Achtung, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Nochmal ganz langsam. Die Leibesgemeinde ist die Vervollständigung des Christus. Also ohne die Leibesgemeinde ist der Christus nicht vollständig, steht hier. Die Leibesgemeinde ist die Vervollständigung des Christus und er ist die Vervollständigung Gottes, haben wir hier gelesen im Kolosserbrief. Wenn das so ist, würde also heißen, es gibt eine ganz klare Linie. Erst muss der Christus vollständig werden und danach wird Gott vervollständigt. Wie geht das? Indem das alle, das ganze All sozusagen wieder in ihn hineingebracht wird. Römer 11, 36. Und wenn das so ist, muss also alles, was wieder in ihn hineinkommt, zur Herrlichkeit geworden sein und damit vervollständigt. Also wenn wir hier lesen, es gefiel Gott wohl, die ganze Vervollständigung in dem Christus wohnen zu lassen, heißt es doch mit anderen Worten, diese Herrlichkeit, die in dem Christus ist, dient dann letztendlich zur Vervollständigung Gottes. Und deshalb steht der Epheser 3, 19 auch ganz klar dort, auf dass ihr vervollständigt werdet hinein in alle Vervollständigung Gottes. Ich glaube, Elberfeld schreibt Fülle, ist auch nicht schlecht, die meisten Bibeln schreiben Fülle. In ihm wohnt die ganze Fülle. Also ich finde Vervollständigung aussagekräftiger, weil nämlich hier ein Prozess beschrieben wird. Also wir wir vervollständigen den Christus, sagt das Wort, und dieser Christus, wenn der vollständig ist, vervollständigt zusammen mit dem gesamten All, was er in Gott hineinbringt, dann diesen Gott. Denk wieder an die Kugeln, die müssen alle wieder ineinander hinein. Am Ende ist das wieder eine Kugel, da ist Gott gewachsen. So könnte man sich das vorstellen. Wir brauchen hier immer ein Bild. Und damit ist klar, was Paulus hier in Kolosser 1 sagt, Christus ist das Bild Gottes, weil er das und hat das All geschaffen und es kommt der wichtige Punkt noch, und hat das ganze All verändert, Vers 20, das sind wir jetzt, durch ihn und durch ihn in jeder Beziehung, die alle, das All, alles was es gibt, hinein in ihn zu verändern, Frieden machen durch das Blut seines Pfades. Elberfeld schreibt, alle Dinge mit sich zu versöhnen, machen andere Bibeln auch. Das ist nicht korrekt. Es ist eine, diese Übersetzung, wie sie auch Elberfeld hat, ist eine unzutreffende Auslegung dieses Bibeltextes. Ich sage euch auch warum. Hier steht, dass Gott durch den Christus in jeder Beziehung das ganze All hinein in ihn verändert hat. Wenn du liest, dass Gott durch Christus das ganze All mit sich versöhnt hat, das ist ja auch nicht schlecht. Hat aber einen Fehler. A, wird der Weg nicht genannt, wie das funktioniert hat. Und B, hier ist nicht von Gott die Rede, sondern von Jesus. Das heißt, Gott gefiel es, in den Christus hinein alles zu verändern, steht hier. Heißt Autoren, lesen Grundtext, hinein in ihn, nicht für sich wäre für Gott, dass er das für sich macht, ist klar. Aber hier an dieser Stelle wird gesagt, wie das funktioniert. Und das ist doch ganz einfach. Wir sind doch heute Morgen bei den einfachen Sachen. Also in jeder Beziehung hat Gott in dem Christus und durch den Christus und mit dem Christus das ganze All wieder hinein in ihn verändert. Verstehst du? Wenn das ganze All nicht in den Christus wieder hineinkommt, kann es auch nicht in den Vater hineinkommen. Das ist doch die Voraussetzung. Denk wieder an die Kugeln. Das ganze All muss erst in den Christus hineinkommen. Dann kann es wieder in den Vater. Und genau das steht hier. Gott hat das in den Christus hinein verändert. Was heißt denn das Verändern? Also hier steht sogar ein Wort, das nur dreimal im Neuen Testament gibt. Das hat ist ein doppeltes Komparativ, also eine doppelte Steigerungsform, die uns hier vor Augen geführt wird. Diese Veränderung im Grundtext ist doppelt gesteigert an dieser Stelle. Das heißt, dieser Vers 20, Kolosser 1, das sagt uns, mit absoluter Gewissheit, mit der größtmöglichen Form, die es überhaupt gibt, dass alles verändert wurde, um hinein in den Christus zu kommen. Und die Grundlage dafür, sagt er ja auch noch mit, das Blut des Pfahles auf Golgatha, also die Rechtsgrundlage dafür wurde auf Golgatha gelegt. Also ist, das kannst du auch versöhnt lesen, ich habe nichts gegen das Wort versöhnen, dann ist alles in den Christus hinein versöhnt worden wegen mir, wenn dir das besser gefällt. Aber es geht ja um den Veränderungsprozess. Das heißt, das Grundtextwort heißt einfach verändern. Und der Versöhnung ist auch eine Veränderung, klar. Aber Veränderung sagt mehr aus. Es ist alles geändert worden. Der Martin Schacke sagt zum Beispiel, das Wort heißt verändern und in seine Neuordnung hinein versetzen. Das sagt der Rechtsanwalt. Der hat auch genau gelesen, was da steht. Also dieses Wort sagt uns, es ist verändert worden und in eine neue Ordnung hineingesetzt worden. So kann man es auch ausdrücken. Und diese Vorsilbe Kata heißt also in jeder Beziehung. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Seit Golgatha ist alles verändert worden. Und alles ist so verändert worden, dass es hinein in den Christus kommt, damit es dann anschließend wieder in den Vater hinein kann. Ohne diese Veränderung im Sohn wäre es nicht möglich, dass Gott seine Schöpfung zu sich zurückholt. Und wenn wir dieses Hinein in ihn auch so verstehen, dann wissen wir, jetzt ist der Weg frei für das große Ziel Gottes. Jetzt ist es möglich, das ganze All wieder in Herrlichkeit zu verwandeln. Und das ist ja letztlich das Ziel. Alle Knie werden sich beugen. Gott wird allen alles sein. Wie ist es möglich geworden? Möglich, weil Gott in Christus das ganze All mit sich verändert hat oder für sich hinein in ihn verändert hat. So, und weil es so einfach war, lese ich euch jetzt die Verse nochmal vor. Zum Abschluss, Kolosser 1, 15 bis 20. Jetzt sage ich mal nichts dazu. Ich lese nur den Text, weil jetzt müsstest du, wenn wir jetzt als in Seminarcharakter reden, nach dem Seminar verstanden haben, worum es geht. Jetzt kannst du dir die Zwischentöne selber machen. Und das wird dann bestimmt hochinteressant für das persönliche Studium. Also Kolosser 1, Vers 15, beginnen bis 20. Welcher, nämlich Christus, das Bild Gottes ist, des Unsichtbaren, der Vorhergeborene aller Schöpfung, weil in ihm die alle erschaffen wurden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, seines Throne, seines Herrschaften, seines Anfängliche, seines Autoritäten, die alle sind durch ihn und hinein in ihn erschaffen. Und er ist vor allen, und alle bestehen zusammen in Folge von ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, ja, der Versammlung. Er ist der Anfängliche, der Vorhergeborene aus den Erstorbenen, auf dass er in allem der Erste werde. Da es ihm, dem Vater, wohlgefiel, die ganze Vervollständigung in ihm, dem Sohn, wohnen zu lassen. Und durch ihn, in jeder Beziehung, die alle hinein in ihn zu verändern, Frieden machend durch das Blut seines Vaters. Durch ihn seien es die auf der Erde, seien es die in den Himmeln. Gepriesen ist unser Gott in Christus Jesus. Amen.
Amen.